Ahoi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Audiodatei-Podcasts. Wie immer mit Jens Bäuerle und mir, Sven Wildermann. Servus Jens, freut mich, dich am späten Abend mal wieder hier zu haben. Heute sprechen wir über Serverless Functions.
Moin Sven, richtig, heutiges Thema ist Serverless Functions. Und man fragt sich, oder ich habe mich erstmal gefragt, als ich über diese Technologie das erste Mal gestoßen bin, Serverless Functions, steckt da wirklich kein Server dahinter? Vielleicht sollten wir aber erstmal erklären, bevor wir auf diesen Aspekt eingehen, was Serverless Functions denn überhaupt sind. An sich muss man sich vorstellen, wenn man Quellcode schreibt, also beispielsweise Python-Code oder auch Java-Code, einfach Quellcode in verschiedenen Sprachen, muss dieser Code ja auf irgendeiner Hardware laufen beispielsweise. Und genau, mit Hilfe dieser Serverless Functions kann man diesen Code ganz einfach in der Cloud laufen lassen und hat dann beispielsweise solche Aspekte und Vorteile wie Skalierbarkeit oder automatische Skalierung. Aber darauf gehen wir nachher nochmal genauer ein. Genau, und jetzt aber, was hat es denn überhaupt oder woher kommt der Begriff Serverless denn überhaupt jetzt so ein bisschen, was ich mich auch früher immer gefragt habe?
Ja, also bei, ähnlich wie es bei Wireless ist, wo es dann trotzdem irgendwo dann doch nochmal wieder Kabel gibt, vielleicht nur nicht in der ersten Übertragung, ist es bei Serverless auch so, dass der Benutzer, der das nutzt, sich nicht um den Server kümmern muss, also er muss jetzt nicht selber einen Server installieren und sich um das Netzwerk jetzt groß selber kümmern und darum, dass die Pakete darauf richtig installiert sind, sondern das wird eben von ihm weg abstrahiert. Also man zeigt dem das, dem Entwickler oder demjenigen, der das bereitstellt, einfach gar nicht mehr. Und ich kann diesen Programmcode, den ich geschrieben habe, in beispielsweise jetzt Python oder JavaScript eben einfach laufen lassen, ohne dass ich mich um den Server kümmern muss. Und das ist halt irgendwie ganz praktisch, weil ich halt so sehr schlanke, kleine Systeme aufbauen kann, die ganz spezielle Funktionen ausführen. Also beispielsweise habe ich vor kurzem etwas gebaut, was mir aus einem PDF-Bericht eine CSV-Datei wieder macht, weil ich eben keine Möglichkeit hatte, woanders diese CSV-Dateien herzubekommen. Und diesen Bericht, den ich da bekomme, den gibt es nur als PDF. Das brauche ich also nicht die ganze Zeit, also nicht so wie so ein Webserver, was durchgängig laufen muss und die ganze Zeit praktisch verfügbar sein muss, dann wenn eine Webseite aufgerufen wird, da sein muss, sondern ich im Prinzip nur sporadisch das benötige, immer wieder meine Datei vielleicht ankommt, die ich dann umwandeln muss. Dafür ist es dann ganz praktisch, weil wie du schon gesagt hast, muss ich mich hier auch nicht um Skalierbarkeit kümmern, sondern das skaliert dann eben von alleine. Wenn also viele Anfragen kommen, dann ist dahinter die Infrastruktur schon fertig und es gibt schon Server, die im Prinzip für mich bereitgestellt werden, wo dann weitere Instanzen von dieser Funktion ausgeführt werden können. Und horizontal skaliert das dann eben, ohne dass ich was selber machen muss. Also horizontal heißt, es gibt mehrere Instanzen, also Worker, die dann gleichzeitig das Gleiche abarbeiten können.
Genau, an sich ist ja dann die Frage, oder es sind ja schon Server dahinter, in der Cloud beispielsweise oder in einem Rechenzentrum werden ja schon, oder dieser Quellcode muss ja irgendwo laufen. Ist auf jeden Fall sehr interessant, weil man so ganz kleine Funktionen auch in solche Functions, in solche Serverless Functions auch packen kann und dann auch individuell oder unabhängig voneinander auch laufen lassen kann. Und die meisten Functions, es gibt Ausnahmen heutzutage, gibt es auch Stateful-Functions, aber normalerweise sind diese Functions stateless. Kannst du vielleicht darauf ein bisschen näher eingehen, was das oder was der Begriff stateless denn bedeutet? Also ja, er hat keinen State, wie würdest du das überhaupt auf Deutsch übersetzen?
Ja, also es gibt keinen Status, keinen Zustand, den diese Funktion hat, anders als jetzt vielleicht eine Datenbank beispielsweise, die ja einen konkreten Zustand sich merkt, ist das halt eben so, dass diese Funktion eben ähnlich wie eine mathematische Funktion eben einfach dafür gemacht sind, durchzulaufen. Die merken sich also praktisch nicht, in welchem Zustand sie sich befinden. Also angenommen, du hast jetzt einen Webserver, der Webserver ist natürlich dann an oder aus, der hat einen Zustand, oder ich habe bestimmte Schritte durchlaufen und muss mir dann merken, in welchem Schritt ich mich gerade befinde. Und das ist halt hier eben nicht so. Es gibt im Prinzip keine, im Normalfall soll es hier eben keine Zustände geben, sondern man entwickelt es eben so, dass man diese Zustände entweder woanders speichert, dann in anderen Bereichen oder anderen Teilen der Anwendungslogik. Aber diese Serverless Functions sind eben in der Regel so aufgebaut, dass sie mit jedem Zustand zurechtkommen sollen und eben sich nicht merken, in welchem Zustand sie sich befinden. Also ganz anders als jetzt in der Automatentheorie beispielsweise, wo es immer einen Zustand geben muss, wo es nur deterministische Zustände gibt. Also es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Zuständen und jeder Übergang von einem Zustand zu einem anderen Zustand ist ganz klar und man weiß ganz genau, in welcher Zustand sich die Maschine befindet. Ist es hier eben genau andersrum. Ich gebe einfach was rein und ich bekomme was raus, aber selber ändere ich jetzt keinen Zustand. Also ich rufe jetzt nicht eine Azure Function auf, um den Zustand der Azure Function selber zu verändern, um jetzt schon mal ein Produkt genannt zu haben.
Hey, mir ist auch gerade eben nochmal ein gutes Beispiel eingefallen, wie zum Beispiel der Warenkorb einer Webseite. Ist ja auch ein Zustand, der gespeichert ist. Vielleicht, wenn man beispielsweise von der Website weggeht, wieder öffnet, gibt es oder kommt es häufig vor, dass der Warenkorb doch gespeichert ist. Genau sowas ist dann ein Zustand. Jetzt haben wir ja oder besprechen wir innerhalb von unserem Podcast Data und AI-Thema, also Daten und künstliche Intelligenz. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer, was haben denn Serverless Functions mit Data oder halt Daten und künstlicher Intelligenz zu tun?
Ja, tatsächlich ist das so, dass das eine wunderbare Möglichkeit ist, um beispielsweise Datenpipelines, die ich so baue, mit Azure-Funktionen anzureichern. Also ich habe natürlich in diesen, beispielsweise Data Factory haben wir schon mal besprochen, oder generell in diesen ETL-Tools habe ich ja viele Möglichkeiten, Daten zu verarbeiten, zu verändern, den Status zu verändern. Aber manchmal brauche ich vielleicht etwas darüber hinaus und doch etwas, was ich vielleicht selber programmieren muss. Und das kann man natürlich auf einem eigenen Server machen, sich selber eine virtuelle Maschine installieren und dann darauf das ausführen. Aber da ich diese Datenlade-Jobs auch häufig nur beispielsweise einmal am Tag laufen lasse oder vielleicht einmal in der Stunde, brauche ich eigentlich nicht 24/7 da irgendeinen Server, der für mich jetzt an ist und da jetzt irgendwie eine bestimmte Funktionalität für mich bereitstellt. Das heißt, es ist eigentlich eine schöne Gelegenheit, um zusätzliche Funktionen bereitzustellen, die ich in meiner Datenpipeline brauche. Und da passt beispielsweise dieser PDF zu CSV-Bericht auch schon zu. Also angenommen, ich bekomme irgendwo einen PDF-Bericht, den ich mit Programmcode ganz gut zu einer CSV-Datei oder zu einer Paketdatei machen kann, um sie dann weiter zu bearbeiten, dann ist das etwas, das klingt einfach sehr stark schon nach Python oder JavaScript-Code, der dafür gemacht sein könnte. Und das jetzt direkt in einer Datenladestrecke einzubauen, ist dann doch häufig nicht so trivial oder gar nicht erst möglich und bietet mir eben größtmögliche Flexibilität. Also ich kann eigentlich alles Mögliche damit bauen und zur Verfügung stellen. Das sind häufig dann die Systeme, die rechts und links dann doch noch benötigt werden, um Daten zu verändern, zu extrahieren, hochzuladen, vielleicht auch Informationen aus Bildern zu bekommen. Es könnte auch eine Funktion haben, die vielleicht ein Bild irgendwo hochlädt und dann sorgt dafür, dass mir diese Serverless-Funktion aus Bild vielleicht Text macht und dann eine Textbeschreibung dann vielleicht hochlädt. Hast du noch andere Beispiele, für was du normalerweise die Serverless-Funktion nutzt?
Ich habe auch ein ganz interessantes Beispiel. Und zwar habe ich eine kleine Web-App gebaut, wo User PDFs hochladen können. Und wenn man sich natürlich den Prozess mal anschaut, dass jeder User, wenn er beispielsweise die PDF hochlädt, ein eigenes Naming für die PDF habe. Aber das möchte ich an sich gar nicht. Das heißt, was ich mache, wenn der User beispielsweise diese PDF hochlädt, nehme ich oder extrahiere ich den Namen von dieser beispielsweise von dieser PDF, hole mir den Namen mit dieser Serverless-Function hole ich mir raus und ändere den beispielsweise bei dem Hochladen oder nehme zum Beispiel nur den ersten Part raus oder genau, transformiere einfach diesen Dateinamen und speichere es dann in dem Blob Storage beispielsweise wieder ab. Das heißt, so eine Transformation eines Dateinamens, was ich dabei mache. Und worauf ich dann, oder was auch der nächste Aspekt ist, was relativ interessant ist bei Serverless Functions, ist der Punkt, wann läuft so eine Azure Functions, komme schon wieder zum Azure-Thema zurück, sondern es gibt ja auch von AWS auch solche Serverless Functions. Aber wenn man solche Serverless Functions laufen lässt, gibt es ja auch verschiedene Trigger. Das heißt, oder was ist ein Trigger? Ein Trigger ist nichts anderes, beispielsweise, was dazu führt, dass diese Funktion läuft beispielsweise. Das kann ein Timer-Trigger sein, bedeutet, ich definiere einfach einen Zeitpunkt, das bedeutet jede Stunde, jede Woche, jeden Monat, beispielsweise nur Montag, Dienstag läuft diese Funktion dann und macht dann diese Transformation. Aber es gibt auch ganz andere Trigger, die das Laufen auslöst, wie beispielsweise, wenn sich in einer Datenbank was ändert, wenn beispielsweise in dem Blob Storage irgendwas hinzukommt. Und das ist natürlich auch ein richtig interessanter Aspekt, weil wenn ich mir überlege, früher musste man sowas manuell, händisch implementieren, wann reagiere ich denn auf irgendwelche Events. Und so habe ich das innerhalb von diesen Serverless Functions mit integriert, mit implementiert und kann es einfach nutzen. Und das ja, ist auch ein enormer Vorteil hier.
Ja, vor allem diese unterschiedlichen Trigger sind halt eng verdrahtet mit den anderen Cloud-Technologien. Also ich muss halt eben, wie du sagst, nicht selber alle paar Minuten oder alle 30 Sekunden nachschauen, ist da was Neues, muss mir merken, wie hieß das denn, wann habe ich denn zuletzt nachgeschaut, wie hieß denn, wie war denn die Dateiliste vor 30 Sekunden, ist was Neues hinzugekommen, was sind die neuen Dateien und mir da irgendwie eine Logik bauen, sondern diese enge Verzahnung mit den anderen Cloud-Technologien, die ist eben schon da, sodass ich dann, wenn ich da eh mit arbeite, das eigentlich sehr charmant nutzbar machen kann. Also es ist auch etwas, was ich viel nutze, genau das, was du sagst. Wenn eine neue Datei irgendwo hochgeladen wird, dann habe ich vielleicht einen Speicherpunkt, einen Blob-Storage, wo ich Bilder immer habe, vielleicht beispielsweise von bestimmten Produktartikeln. Und dann kann ich da automatische Metabeschreibungen eben anfügen und die in meiner Datenbank wegschreiben, sodass das praktisch zu dem Zeitpunkt, wo was Neues hinzukommt, auch schon die neuen Beschreibungen automatisch dann eben ausgeführt werden. Dann ist es mir eigentlich ganz egal, ob gerade 100 auf einmal neue Produkte hinzukommen, dann laufen halt 100 Funktionen gleichzeitig los, oder ob einmal im Monat was Kleines hinzukommt und ich bezahle halt eben auch nur für die Ausführungszeit bei diesen Serverless Functions. Also das ist eigentlich auch gang und gäbe hier, dass es man eben nicht grundsätzlich einfach dafür für die Bereitstellung zahlt, sondern in der Regel nur für die Ausführungszeit. Es gibt immer so ein paar Premium-Tiers, die dann so ein bisschen was extra kosten und Storage, also der Speicherplatz an sich kostet natürlich auch nochmal zusätzlich, aber das ist eigentlich auch sehr charmant, dass ich nur für die häufig wenige Sekunden, wo das läuft, Geld bezahlen muss und dann häufig auch günstiger bin, gerade bei Dingen, die nicht so häufig laufen, als wenn ich einen eigenen Server mir dafür extra installiert und bereitgestellt hätte.
Ja, mir ist noch ein Beispiel eingefallen, wo ich eine Function entwickelt habe mit Timer-Trigger. Du weißt ja, dass ich sehr gern Tennis spiele und im Sommer sind komplett immer alle Plätze belegt. Das heißt, ich bin dann irgendwann hingegangen und habe mit so einer Serverless Function man beispielsweise mir per Code den kompletten Buchungsprozess automatisiert. Das heißt, die Plätze konnte man beispielsweise immer 3 Tage vorher, war das glaube ich, buchen. Das heißt, jeden Tag ist beispielsweise meine Functions um 12 Uhr, habe ich die getriggert, ist diese Funktion losgelaufen und hat 3 Tage im Voraus diesen Platz gebucht. Und sowas kann man natürlich auch so in privaten Gebrauch schön automatisieren. Und genau, das ist mir gerade noch eingefallen, wenn man sich überlegt, wann man so einen Timer-Trigger auch nutzen kann.
Ja, ist schön, weil es eine sehr kostengünstige Variante ist, das laufen zu lassen. Und für mich ist es tatsächlich eigentlich auch der klassische Kleber, egal was ich irgendwie miteinander versuche zusammenzubringen oder zu verzahnen, wenn ich an unterschiedlichste Systeme ran muss, dann nutze ich das recht häufig. Und gerade in diesen ja, Datenladestrecken macht das dann doch recht viel Sinn. Also finde ich ganz gut. Was wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, Azure Functions ist das, was wir, glaube ich, beide fast am häufigsten nutzten als so ein bisschen Microsoft-Geschädigte, wahrscheinlich auch kein Wunder. Nutze ich tatsächlich recht viel, habe relativ viele in meiner eigenen IT-Umgebung mittlerweile deployed, die alle möglichsten Aufgaben übernehmen und die unterschiedlichsten Prozesse, auch Business-Prozesse eigentlich ausführen. Und dann gibt es ja noch AWS Lambda. Lambda ist hier ja praktisch der griechische Buchstabe ist halt gemeint. Da geht es auch um die funktionale Programmierung, mathematische Lambda-Funktion. Kennt vielleicht der ein oder andere auch. Genau das ist hier praktisch eben auch gemeint. Zeigt eben auch schon den den statuslosen Zustand hier, also stateless, deswegen auch AWS Lambda. Ist, glaube ich, auch der Vorreiter in diesem gesamten Gebiet, wenn ich mich nicht alles täuscht, war, glaube ich, AWS Lambda am allerersten am Markt. Und dann gibt es noch die Google Cloud Functions, die genau das Gleiche im Prinzip auch nochmal machen, ausführen können. IBM hat sowas auch noch in der eigenen Cloud. Und es gibt auch noch eine Open Source Variante von einer Open Source Serverless Plattform OpenWhisk. Die basieren, soweit ich weiß, auf Apache von der Apache Software Foundation und haben auch einen relativ großen Support in unterschiedlichsten Programmiersprachen.
Genau, wenn man sich, wir hatten ja auch in den vorherigen Folgen auch so ein bisschen ETL, ELT diskutiert und erklärt. Genau mit solchen Serverless Functions kann man ja auch diese Konzepte implementieren. Also das heißt, eigentlich kann man das so sehen, dass man das Daten einfach, die laufen durch und die Azure Functions, so wenn man sich so eine Fabrik auch vorstellt, die werden einfach rausgenommen, transformiert und genau, kommen dann beispielsweise auch wieder zurück in den Speicher. Und an sich ist es so ein Microservice, was man auch oder was in dem Kontext auch häufig der Name fällt, um Daten zu transformieren, auch wenn es um IoT-Daten geht, das heißt auch wenn man Realtime-Daten hat, um diese Daten zu prozessieren und auch zu transformieren. Und relativ kostengünstig und ja, auch relativ gut skalierbar.
Ja, und recht mächtig auch. Also ich finde schon ganz cool, was man halt einfach damit alles umsetzen kann. Also wirklich vom kleinsten Prozess, wie es du vorhin beschrieben hast, mal eben kurz noch eine Datei doch nochmal umbenennen oder neu irgendwo anders hochladen, nehmen, wegschreiben. Aber eben auch größere Prozesse, die man eben damit umsetzen kann. Also ich nutze auch relativ viel Microsoft Azure Functions, die containerisiert sind, also wo ich dann Docker-Container drin laufen habe. Da fragt man sich, warum brauche ich jetzt das nochmal? Ja, weil halt häufig die Abhängigkeiten, die ich dann brauche, damit ich ein Programm ausführen kann, relativ groß sind, was nicht direkt Azure Functions oder die Serverless-Funktionen, die es ansonsten so gibt, nicht unbedingt direkt unterstützen würden. Also konkret brauchte ich mal ein Python-Programm, hatte aber auch noch eine Abhängigkeit zu einer Java-Installation. Und jetzt kann ich in diesem gekapselten Umgebung, diese Azure Functions, wo ich zwar grundsätzlich Python-Code laufen lassen kann, kann ich aber nicht mal eben Java mit installieren, aber ich kann es eben als Container laufen lassen. Und dann erstelle ich eben Docker-Container und habe dann eben eine Containerized Azure Function und kann in diesem Docker-Container dann eben sagen, ich brauche jetzt noch Java in der und der Version und dann habe ich das als Version eben auch verfügbar und kann das nutzen und brauche jetzt auch hier wieder nicht extra einen Server installieren oder irgendwo anders ein großes Kubernetes-Cluster oder andere Container zur Verfügung stellen, sondern kann auch da nur für den Zeitpunkt, wo ich es brauche, den Container und meinen Quellcode eben bereitstellen, was ich eigentlich auch sehr charmant finde.
Ja, genau, für die Zuhörer finde ich auch interessant, habe ich auch schon häufig benutzt, Abhängigkeiten, oder ich habe Container häufig genutzt, aber was sind denn überhaupt Abhängigkeiten, sind verschiedene Bibliotheken, die man in verschiedenen Sprachen hat. An sich, wenn man in die Python-Welt ein bisschen hineingeht, gibt es Libraries, sind Bibliotheken, wo man beispielsweise Funktionen implementiert hat und entwickelt hat, die unser Leben als Entwickler einfach ein bisschen vereinfacht. Bedeutet, in dem Machine Learning-Kontext ist man einfach hingegangen und wir als Nutzer, wir müssen jetzt, oder wir als, wenn man, oder die Data Scientists müssen jetzt beispielsweise nicht den Algorithmus eine logistische Regression, diesen Algorithmus implementieren, sondern wir können auf die implementierte logistische Regression zurückgreifen und die einfach nutzen und einfach unsere Daten darauf anwenden. Das ist, was man von Bibliotheken so ein bisschen versteht. Und das ist auch, was du gemeint hast mit den Abhängigkeiten.
Genau. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel für eine Abhängigkeit angenommen. Ich habe ein Programm, ich mache irgendwas auf einer Webseite und ich muss jetzt einfach 5 Sekunden warten, bevor ich weitermachen kann. Ich muss meinem Programm irgendwie sagen, du musst jetzt 5 Sekunden warten, vorher machst du bitte nicht den nächsten Schritt. Dann kann ich mir entweder die aktuelle Zeit des Systems geben lassen und so lange irgendwo hochzählen oder irgendwas anderes machen, bis dann die neue Zeit 5 Sekunden später ist, danach weitermachen. Das wäre dann irgendwie selber versucht, das umzusetzen. Oder ich importiere einfach in Python jetzt beispielsweise die Bibliothek Time und rufe da die Funktion Sleep auf mit dem Parameter 5 und dann wartet das Programm halt 5 Sekunden und macht dann weiter. Also ich muss dann eben nicht immer alles selber bauen, was sich die Professoren an der Universität aber häufig anders wünschen. Also wenn es heißt, implementiere Quicksort, dann ist nicht gemeint, importiere die Bibliothek und rufe es auf, sondern dann geht es schon noch darum, das selber zu bauen. Aber für den klassischen Alltag eines Entwicklers bediene ich mich natürlich an Bibliotheken und habe dann entsprechende Abhängigkeiten.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Aber jetzt haben wir eigentlich nur positive Sachen besprochen, wenn wir von Serverless Functions reden. Und wenn beispielsweise auch in Kundenprojekte, bekomme ich oft die Frage zum Thema Cold Start. Das heißt, wenn ich die Pipeline zum ersten Mal am Tag laufen lasse, ich sag mal, die Kunden beschweren sich nicht, aber merken an, okay, manchmal beschweren die sich auch, dass der erste Run, also das erste Durchlaufen dieser Pipeline, doch sehr lange dauert. Und das ist natürlich auch ein Nachteil, was man hat. Dafür gibt es natürlich auch in den verschiedenen, also in AWS, in Azure oder auch in Google oder die verschiedenen Cloud-Anbieter, haben sich natürlich diesem Thema schon angenommen und dafür Lösungen. Aber an sich muss, wenn man beispielsweise diese Serverless Function triggert, also wenn man die aufruft, braucht natürlich die Infrastruktur, also die Hardware im Rechenzentrum, die braucht natürlich ein bisschen, bis die hochfährt, um Daten zu transformieren und zu prozessieren.
Genau, beziehungsweise selbst wenn die Hardware schon da ist wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Server schon an ist und läuft, muss natürlich trotzdem mein Programm und meine Abhängigkeiten irgendwie in den Arbeitsspeicher erstmal geladen werden und vielleicht dafür gesorgt werden, dass die Umgebung so da ist, wie ich sie brauche, damit ich eben mein Programm laufen lassen kann. Oder vielleicht muss ich auch kurz warten, bis andere mit ihrer Funktion fertig sind, weil ich habe natürlich auch grundsätzlich das Problem des sogenannten Noisy Neighbor, also Nachbar, der laut ist, der mich stört. Wenn ich jetzt wen anders in einer geteilten Infrastruktur habe, auf dem nicht nur ich als Kunde arbeite, sondern viele andere Kunden von Microsoft AWS natürlich auch arbeiten, kann es natürlich auch immer wieder vorkommen, dass die Infrastruktur gerade vielleicht ein bisschen ausgelastet ist und ich nicht genau in der Sekunde, in der ich es anfrage, direkt die Möglichkeit habe, das auszuführen, sondern vielleicht dauert es dann ein paar Sekunden, bis ich dann eben dran bin oder bis die Ausführung dann tatsächlich dann eben loslegt. Ist schon deutlich besser geworden, aber ja, diese Cold Start Zeit ist auf jeden Fall ein Thema und grundsätzlich haben diese Stateless Anwendungen ja auch immer das Problem, dass sie halt immer natürlich nur einen limitierten Kontext haben, also die haben eben keine Informationen auf historische Sachen, das muss ich mir immer alles noch von einer anderen Datenbank oder so ziehen, weil ich eben keinen Status habe. Ich kann häufig auch nicht beliebig viel Payload mitschicken, also im Prinzip Daten an diese Functions. Das ist dann häufig auch irgendwann limitiert. Also ich kann jetzt nicht Gigabyte an Daten da in der Regel hochladen, sondern die müsste ich eher woanders hochladen und dann der Azure Function Bescheid geben. Da muss ich mir auch überlegen, was mache ich da eigentlich? Geht das? Kann ich da jetzt sehr große Bilder an diese Function direkt schicken oder vielleicht auch nicht? Und dadurch, dass ich im Prinzip Funktionen baue, die selber keinen Status und an sich erstmal auch noch kein Authentifizierungsverfahren oder so unbedingt durchlaufen, muss ich auch da immer eigene Dinge für bauen. Also muss ich immer schauen, ist der User, der das hier gerade aufruft, auch wirklich legitim? Darf der das gerade wirklich aufrufen? Darf der auf die und die Sachen halt irgendwie zugreifen? Gerade wenn es eine Funktion ist, die vielleicht in einem größeren Kontext mehr oder weniger auch direkt von Endusern aufgerufen werden können, muss ich mit meiner Applikationslogik drumherum oder in der Funktion selber natürlich auch sicherstellen, dass ich die entsprechenden Sicherheitsmechanismen dann auch implementiere. Einfach nur im Internet irgendwie eine Funktion laufen zu lassen, die im schlimmsten Fall noch nicht mal mit einem Token gesichert ist, würde dann im Prinzip dazu führen, dass ja jeder die ausführen kann und im Zweifelsfall auch irgendwas an meiner Infrastruktur ändern kann. Und dementsprechend muss ich da natürlich auch so ein bisschen überlegen, was kann denn hier im schlimmsten Fall eigentlich passieren.
Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt mit Security, wer darf was aufrufen, zugreifen. Mir fällt noch eine Limitation ein, die Execution Time. Was bedeutet, wenn wir sehr komplizierte Transformationen haben, müssen wir uns irgendwann überlegen, wenn zum Beispiel so eine Transformation mehrere Minuten dauert, kann diese Function, kommt man so ein bisschen in eine Limitierung hinein, und dann muss man sich überlegen, wie teilt man beispielsweise solche schwierigen und zeitaufwendigen Transformationen einfach in kleinere Funktionen ein, so dass man den Workload, also die Arbeit, einfach so ein bisschen aufteilen kann. Das ist natürlich auch, muss man sich irgendwann Gedanken machen, wenn die Transformation zu lange dauert.
Genau, es gibt in der Regel Premium-Services von den unterschiedlichen Cloud- oder Serverless-Functions, mit denen ich dann dafür sorgen kann, dass die Limitationen nicht ganz so kurz sind, dass es nicht schon nach wenigen, ich sage jetzt mal nicht schon nach 30 Sekunden oder nicht schon nach wenigen Minuten entsprechend abbricht, sondern die eben ein bisschen länger laufen kann. Aber selbst die haben halt irgendwann Limitationen und irgendwann laufen die auch in Timeout und sagen, ja, wir können jetzt nicht noch länger Infrastruktur für deinen Prozess hier bereitstellen, sondern dann musst du das halt splitten in unterschiedlichere kleine Funktionen oder musst dir halt eine andere Lösung überlegen, die vielleicht auf einer ganz anderen Infrastruktur aufsetzt. Und genauso ist es auch mit dem Synchron- oder Asynchron-Ansatz. Ich kann natürlich eine Funktion, einer der beliebtesten Trigger, den man daran hat, ist der HTTP-Trigger, dass ich einfach natürlich ein GET oder ein POST-Request an meine Cloud-Function sende. Und die Clients, mit denen ich aber diesen Request mache, die erwarten in der Regel nach relativ kurzer Zeit eine Antwort von dieser Funktion. Und wenn ich dann in der Zeit im Prinzip nicht fertig sein kann, weil im Prinzip der Programmcode einfach länger braucht, dann muss ich mir überlegen, kann ich das überhaupt synchron machen? Also kann ich überhaupt sofort dann Rückmeldung geben, wie das Ergebnis ist? Oder muss ich das asynchron machen? Also praktisch dem, der diese Funktion aufruft, nur mitteilen, hey, ich verarbeite das jetzt und du kannst dann gleich mit diesen Informationen prüfen, ob ich fertig bin und wie das Ergebnis aussieht bei diesem Endpunkt. Oder frag mich einfach nochmal ab mit diesem Key und dann sage ich dir, ob ich fertig bin. Auch sowas muss man dann überlegen, gerade wenn ich in so einem Web-Kontext bin und das vielleicht in der Website irgendwo einbinden möchte, kann es im Zweifelsfall eben zu Timeouts führen, die im schlimmsten Fall für den User dann so aussehen, wenn ich das irgendwo in einem Bereich habe, wo vielleicht der Benutzer das im Hintergrund mitbekommt, was einfach zu Latenzen führt, also dass irgendwie sich nicht mehr so responsive, so nett, so schnell anfühlt, das Ganze, oder sogar der Benutzer unerwartete Ergebnisse bekommt, weil einfach etwas nicht fertig wird. Angenommen, ich kann irgendwo ein Profilbild hochladen und meine Azure-Function schneidet das automatisch von eckig zu rund, und die braucht jetzt ein bisschen zu lang, dann kann das sein, dass der User das neue Profilbild noch gar nicht sieht und händisch nochmal refreshen muss oder was auch immer, damit das eben fertig wird. Also alles so kleine Limitationen, über die man sich bewusst sein sollte, die man aber auch relativ schnell herausfinden wird, wenn man da so ein bisschen mit arbeitet. Nichtsdestotrotz finde ich gerade für so Hintergrundprozesse trotzdem sehr mächtig. Also trotz Limitationen würde ich darauf nicht verzichten wollen.
Ja, es gibt auch sehr populäre Beispiele, wie zum Beispiel offizielle Kundenreferenz-Cases, wie zum Beispiel von Uber, also die das Taxi-Unternehmen oder Taxi, Und die nutzen die Serverless Function, um die kompletten Anfragen von Kunden zu handeln, also wirklich die Anfragen, wenn ich mit der App eine Fahrt suche, dieses komplette, also was dahinter steckt, sind Serverless Function. Oder auch noch ein populäres Beispiel ist Netflix. Netflix nutzt beispielsweise auch, um die ganzen Mediadateien zu transformieren. Ist auch ganz interessant. Aber auch Airbnb nutzt Serverless Function, um ja, die ganzen Bilder zu transformieren, zu prozessieren, um auch komplette Datentransformationen zu machen oder auch beispielsweise um die Airbnb-App, das komplette Backend, das heißt die ganze Logik, die hinter dieser App, hinter dieser Web-App steckt, passiert innerhalb von diesen Functions. Also hat Airbnb wahrscheinlich in komplett oder in ganz, ganz kleine Teilchen aufgeteilt und die sprechen dann alle miteinander, also wahrscheinlich mit diesen HTTP-Requests oder mit diesem HTTP-Trigger, den du gerade erwähnt hast. Und das ist, glaube ich, auch nochmal interessant, dass auch ja, solche großen Unternehmen, die auf diese Serverless-Technologien zurückgreifen, um auch große Apps, Web-Apps oder auch für Datentransformationen zu nutzen.
Ja, vor allem, was du jetzt auch noch beschrieben hast, ist halt, ja, das ist eigentlich in sehr, sehr vielen eventgetriebenen Architekturen Anwendung findet, also den sogenannten Event-Driven Architectures, dass immer dann, wenn etwas passieren soll, weil irgendwo ein Event passiert ist, was anderes ausgeführt werden soll. Und das ist dann eigentlich egal, ob es dann jetzt Netflix oder der kleine Mittelständler ums Eck ist. Es gibt überall irgendwelche Prozesse, Business-Prozesse, die irgendwo ausgeführt werden und dass ich dann auf eine bestimmte Situation reagieren muss, auf ein Event reagieren muss und dann eben was machen möchte. Und das zeigt eigentlich auch den Charme dieser ganzen Logik, dass ich halt eben damit meistens auch relativ nah am Business entwickeln kann. Also ich kann mir eben überlegen, was habe ich eigentlich im Unternehmen für Prozesse. Und was muss eigentlich passieren, wenn im Unternehmen XY passiert ist, wenn ein Vertrag abgeschlossen wurde, dann muss der vielleicht automatisch irgendwo in das Archiv gesendet werden, vielleicht zur Co-Unterschrift an jemanden geschickt werden, vielleicht muss der nochmal gecheckt werden von einem automatischen System, was auch immer. All das sind Dinge, die ich mit Azure Functions irgendwie antriggern oder sogar automatisieren könnte. Und findet ja meiner Meinung nach auch häufig gemeinsam Anwendung zusammen mit Logic Apps. Zumindest ist das mein typisches Szenario, gerade auch in Datenstrukturen. Also, dass ich beispielsweise gehen wir jetzt mal auf Azure Functions ein, dass ich eine Data Factory eigentlich so als Hauptprozess habe, um Daten zu laden. Und dann nutze ich Azure Functions, um Prozesse ja, im Prinzip anzutriggern, aber häufig eben auch noch zusätzlich Logic Apps, um jemanden darüber zu benachrichtigen. Und aus den Logic Apps heraus kann ich auch sehr, sehr komfortabel dann auch wieder Azure Functions entsprechend aufrufen. Und so bekommt man eine sehr schlanke und mächtige Architektur dann eben hin, um sich Daten hin und her zu schubsen, weiter zu verarbeiten und dafür zu sorgen, dass ich relativ schnell auf alles reagieren kann, was im Unternehmen passiert. Um dann jetzt auch wieder eine Brücke zu schlagen zu dem, was wir eigentlich machen, Daten- und KI-Architekturen, auch jeweils da im Unternehmen wieder die Daten bereitzustellen, die ich eigentlich brauche, um herauszufinden, ist das, was ich jetzt hier im Unternehmen mache, richtig? Habe ich die richtigen Daten an der richtigen Stelle? Und wie evaluiere ich jetzt eigentlich, ob ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe?
Ja, das schreit auch nach einer anderen Folge zum Thema Logic Apps
Sehr, sehr gerne.
oder auch andere Technologien, die ähnlich zu Logic Apps sind, die man auch alternativ oder als Alternative auch nutzen kann.
Gerne, lass uns gerne eine Folge zu entweder Logic Apps oder vielleicht auch weitergefasst zu Low-Code und No-Code-Tools machen, mit denen man ja so, ich sage ja gerne, Klebstoff bauen kann. Also immer ja eine Verzahnung von unterschiedlichen Systemen in der IT-Welt eben realisieren kann. Da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viel. Da können wir gerne eine Folge zu machen. Da freue ich mich drauf. Dann.
Ja, ich freue mich auch auf die nächste Folge und ich glaube, wir haben das relativ kurz und kompakt erklärt, die Serverless Functions, dass man das auch gut ja, versteht diese Technologie, was man damit machen kann, wo die Grenzen auch sind. Ja, hat mich mal wieder sehr gefreut, über dieses Thema zu sprechen und bis zum nächsten Mal.
Dann bis zum nächsten Mal. Und wenn es Fragen oder Anmerkungen gibt, wie immer gerne an info@audiodatei.de. Ciao. Auch nicht mit einem